Stadtgesellschaft.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gedankensprünge, dem Podcast von Lübeck Hoch 3. Hinter Lübeck Hoch 3 stehen die drei Lübecker Hochschulen, Musikhochschule Lübeck, Technische Hochschule Lübeck und Universität zu Lübeck. Und hier im Podcast sprechen wir einmal im Monat mit wechselnden ExpertInnen der drei Hochschulen über Themen, die uns beschäftigen. Heute widmen wir uns in einer weiteren Folge unserer Zeitgeistreihe einer Frage, die wir gleich etwas provokanter gestellt haben. Ist Ideologie die neue Religion? In einer Zeit, in der klassische Glaubenssysteme für viele an Bedeutung verlieren, erleben wir eine starke Anziehungskraft weltanschaulicher Bewegungen, sei es politisch, kulturell, ökologisch oder sozial. Sind das neue Formen des Glaubens oder nur ein Missverständnis darüber, was Religion eigentlich ausmacht? Um darüber zu sprechen, habe ich vier ganz unterschiedliche ExpertInnen eingeladen, die uns aus ihren jeweiligen Perspektiven helfen, dieses hochkomplexe Thema zu sortieren. Franz Danksack-Müller ist Professor für Orgel und Improvisation an der Musikhochschule Lübeck. Mit ihm möchten wir heute die Funktion und die Zukunft der Kirchenmusik in einer Zeit besprechen, in der die Anzahl der regelmäßigen KirchgängerInnen immer weiter abnimmt. Hallo.
Hallo.
Lilly Schaak ist Pastorin in der Kultur- und Hochschulkirche St. Petri hier bei uns in Lübeck und erlebt in ihrer Arbeit täglich Menschen, die nach Sinn, Orientierung und Gemeinschaft suchen. Hallo Lilly.
Hallo.
Susan Köslich-Strohmann ist Psychologin an der Zentralen Einrichtung für Prävention und universitäres Gesundheitsmanagement an der Universität zu Lübeck. Mit ihr möchte ich heute die mentalen und sozialen Dynamiken von Glaubenssystemen, die auf den ersten Blick gar nichts mit Religion oder Ideologie zu tun haben, etwas genauer untersuchen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Hallo. Und Lydia Rinz ist Architektin und Professorin für Städtebau an der Technischen Hochschule Lübeck. Mit ihr möchten wir darüber sprechen, ob Ideologie und Religion auch in den physischen Raum von Städten eingeschrieben werden. Hallo Lydia.
Hallo, vielen Dank.
Ja, ich freue mich sehr, dass meine Gäste alle hier sind und habe auch gleich eine Einstiegsfrage für Sie, nämlich was ist für euch das wichtigste Unterscheidungsmerkmal zwischen Religion und Ideologie? Lilly, magst du vielleicht anfangen?
Ja, ich würde, glaube ich, zum Start erstmal sagen, dass Religion und Ideologie ja sehr große Begriffe sind, die der Definition benötigen und dementsprechend fällt die Antwort, glaube ich, auch sehr unterschiedlich aus, je nachdem, was man versteht unter Religion und Ideologie. Und ich würde jetzt mal zum Arbeiten sagen, Ideologie ist etwas, ein System, wie man die Welt versteht und wie man dementsprechend auch handeln soll, ein von Menschen gemachtes System, wie man die Welt versteht. Und es hat in der Art, wie wir den Begriff heute langläufig benutzen, eine negative Konnotation. Also vielleicht im Sinne auch von Karl Marx, der gesagt hat, damit verschleiern die herrschenden Eliten auch ihre Macht. So, das ist was, womit man Menschen auch unterdrücken, klein halten kann. Ich glaube, das schwingt so mit. Man kann Ideologie auch anders, auch neutraler verstehen. Aber ich würde das jetzt erstmal so verstehen und sagen, dann wäre der Unterschied für mich zur Religion, dass Ideologie eben ein festes System ist, was mir auch sagt, so und so muss ich handeln. Und Religion funktioniert ja so, dass ich den Menschen in Beziehung setze zu etwas Transzendenten, zu Gott, zur Unendlichkeit, das dem Menschen aber unverfügbar ist. Und deshalb würde ich sagen, Religion, wenn sie nicht ideologisch korrumpiert ist, und das kann ja sehr leicht passieren, relativiert eigentlich menschengemachte Systeme und auch sich selbst. Das steckt also der Religion eigentlich strukturell, steckt es damit drin und hat somit für mich auch einen Freiheitsmoment. Also es relativiert Kultur, Politik und Ökonomie und ist eben nicht selbst das Letztgültige. Und das ist, glaube ich, bei der Ideologie schon der Fall.
Mhm. Mhm. Ja, da sind wir schon ganz tief drin in der Diskussion. Wie sehen die anderen das? Also empfinden das alle ähnlich, dass Ideologie schnell so eine negative Konnotation hat?
Ja, ich würde gerne aus psychologischer Perspektive ergänzen. Allerdings würde ich nach deiner Frage oder als du mir die Frage gerade gestellt hast, habe ich ehrlicherweise zunächst an die Gemeinsamkeiten von Religion und Ideologie gedacht, die es für Menschen ja auch hat, nämlich sie gibt den Menschen Sinn, Orientierung, Zugehörigkeit und Sicherheit. Aber die Regeln, wie Lilly gerade schon gesagt hat, in der Religion sind ja von einer höheren Macht sozusagen. Und die Regeln einer Ideologie sind von Menschen gemacht. Und wenn etwas von Menschen gemacht ist, dann bedeutet es, dass es messbar ist, aber dass es eben auch von anderen Menschen kontrolliert werden kann. Und das ist es, was eben aus psychologischer Sicht dann häufig die Probleme einer Ideologie sozusagen sichtbar macht, nämlich wenn die soziale Kontrolle dann zu streng ist, im Sinne von, so musst du leben, sonst ist es falsch, dann kann das eben zu Druck, Stress und anderen negativen Emotionen führen.
Ja, Kontrolle auch ein ganz wichtiger Begriff in dem Zusammenhang, auf den wir sicher noch auch wieder zu sprechen kommen werden. Franz, Lydia, habt ihr noch was hinzuzufügen oder zu ergänzen?
Also zwei Begriffe stechen da für mich heraus. Das eine ist menschengemacht und Regeln. Das würde ich jetzt auch mit Ideologie verbinden. Religion verbinde ich, habe ich auch noch so kennengelernt mit Regeln, so die 10 Gebote und mach nicht das und dergleichen und du musst das so machen. Ich würde das aber inzwischen eher als Hilfestellungen sehen für ein erfülltes Leben. Und ich denke, da kommen wir sicher noch zu reden darauf, dass das dann alles in ein anderes Licht rücken würde. Und jetzt im Gegensatz zum Menschengemachten wäre jetzt für mich Religion etwas, was eine Perspektive bietet in einem Bereich, den ich mit meinen Sinnen nicht wahrnehmen kann.
Schön gesagt, ja.
Ich glaube, ich sehe auch diese Übereinstimmung mit den anderen, dass Ideologie negativ konnotiert ist für mich und immer eine gewisse Starrheit hat und vielleicht weniger Bereitschaft abzurücken von einer Meinung oder einer Haltung. Ich finde, beide Begriffe sind eigentlich dadurch geeint, dass es um irgendwie eine Überzeugung oder Überzeugtheit von etwas geht. Das ist für mich, glaube ich, das, was sie wesentlich eint. Ich habe bei Religion schon auch den Eindruck von Kontrolle. Das ist für mich Glauben, was eigentlich dann unkontrollierter stattfindet. Und Religion ist schon irgendwie auch tradiert und unter Umständen instrumentalisiert oder auch institutionalisiert. Das sehe ich bei Ideologien auch. Also ich würde sagen, Ideologie Starrheit und vielleicht auch die Notwendigkeit von etwas nicht unbedingt abrücken zu wollen und eine Überzeugtheit dann im Positiven. Ich finde lustig, dass die direkte Übersetzung von Ideologie, Ideenlehre ja eigentlich einen sehr großen Raum aufmacht, mit dem man erstmal nicht so sehr verbindet, wie wir Ideologie wahrnehmen oder uns kulturell so erschaffen haben.
Ich würde gern zu Beginn so ein bisschen bei der Religion bleiben. Wir haben ja auch den Titel dieser Folge bewusst so formuliert, dass er vielleicht zu Widerspruch reizt. Deswegen, Lilly, als erstes an dich nochmal die Frage, erlebst du das denn in deiner pastoralen Arbeit, dass Menschen ihre spirituellen Bedürfnisse durch ideologische, politisch gefärbte Überzeugung ersetzen?
Ich glaube, ich kann nicht gut sagen, dass ich erlebe, dass sie das ersetzen, weil dann sind die Menschen vielleicht gar nicht mehr da, wo ich arbeite, wenn sie das getan haben. Und auch wenn jemand eine ideologische Überzeugung hat, kann ich ja nicht sagen, wäre er sonst vielleicht religiös. Und deshalb ist das, glaube ich, schwer zu sagen. Was ich aber wahrnehme, ist wahrscheinlich gesteigertes Bedürfnis nach Orientierung in einer immer komplexer werdenden Welt, die sehr uneindeutig ist und die Frage, was eigentlich wahr ist und was ich glauben kann, ja auf allen Ebenen, nicht nur was die ganz existenziellen Fragen angeht, schwieriger geworden ist. Und da merke ich, wenn jemand sagt, ich suche eigentlich gerade nach Sinn und nach meinem Weg weiter, da ist Kirche ein Anbieter von vielen, aber man kann eben auch ins Yoga-Studio gehen, aber man kann auch sich engagieren bei Fridays for Future, weil einem das einen Sinn gibt und ein Weitermachen in dieser in vielerlei Hinsicht kaputten Welt. So, das merke ich schon. Ja, Genau, aber ich glaube, ich kann nicht sagen, oder ich habe es noch nicht so eindeutig erlebt, dass jemand zu mir kam und sagte, ja, früher war ich in der Kirche oder bin in den Gottesdienst gegangen und jetzt gehe ich aber zur Jungen Union oder so. Oder ich will nicht sagen, dass das ideologisch ist.
Ein Beispiel von vielen.
Genau.
Ja, Orientierungsangebote hast du jetzt gesagt. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, aber bestimmt gibt es ja aus deiner Sicht etwas, was nur Religion bieten kann, oder? Oder was die Religion bieten kann, aber eine Ideologie zum Beispiel so nicht bieten kann. Ich denke jetzt zum Beispiel auch an den Umgang mit Zweifel.
Ja, genau. Ich glaube, das ist definitiv was, was Religion bieten kann und Ideologie nicht. Denn Ideologie ist ja etwas, das bietet Antworten und einen sicheren Platz im Gefüge, scheinbar zumindest. Und ich glaube, es ist ein Missverständnis vieler Leute, die denken, das bietet Religion auch immer. Denn ich glaube, bei Religion geht es eigentlich, das hat Franz eben schon ein bisschen angedeutet, darum, ein Handwerkszeug zu haben, mit schwierigen Fragen im Leben und Uneindeutigkeiten, mit Zweifel umzugehen, ohne immer direkt eine Antwort zu haben, warum das alles so ist. Also eigentlich leben zu können mit den Ambivalenzen und mit der Erfahrung, dass man scheitert, dass einem Dinge passieren, die man nicht verdient hat oder seinen Lieben Dinge passieren, die sie nicht verdient haben, und trotzdem weiterzumachen. Oder positiv gesprochen auch, ich glaube, Religion bietet auch Ausdrucksformen für die Freude daran, dass einem auch Dinge passieren, die positiv erlebt und die man nicht verdient hat. Oder dass man staunen kann, dass man hoffen kann. Und da eine Ausdrucksform, wie zum Beispiel die Musik im Gottesdienst, aber auch ganz viele andere. Und das bietet, würde ich sagen, Religion, was Ideologie so nicht kann, weil sie, glaube ich, den Zweifel nicht so dastehen lassen kann.
Ja, du hast schon eine wunderbare Überleitung zur Musik gemacht. Die hätte ich mir nicht besser wünschen können. Franz, wie ist denn das eigentlich mit der Kirchenmusik? Wir leben in einer Zeit, wo ja doch immer weniger Menschen regelmäßig in den Gottesdienst gehen. Was macht das mit Kirchenmusik? Vor allen Dingen mit ihrer Wahrnehmung und ihrer Funktion. Wie bewertest du das?
Also im Bereich der Kirchenmusik ist es eigentlich so, wie in der gesamten Kirche so, dass eine große Unsicherheit herrscht. Und ich denke, das ist in der Vikariatsausbildung und bei der Kirchenmusikausbildung ähnlich. Das Resultat ist, dass sich weniger und weniger junge Leute vorstellen können, in diesem Bereich tätig zu sein. Ich wollte eigentlich da noch einhaken, aber es trifft eigentlich auch das. Also man ist sehr auf der Suche nach Sicherheit heute und man sucht nach einfachen Antworten. Das ist irgendwie noch stärker als vor 20 Jahren. Also ich habe das Kirchenmusikstudium begonnen und hatte nicht die leiseste Vorstellung davon, was ich später mal machen würde. Ich habe das einfach aus Leidenschaft gemacht und irgendwas wird sich schon finden. Und das korreliert so ein bisschen mit der Ausbildung zum Beispiel in Prag, in Tschechien. Also da war ich, das ist schon länger her, dass ich dort war. Aber der Kollege dort hat gesagt, also bei uns hat noch jeder eine Arbeit gefunden, der Orgel studiert hat. Nur die wenigsten sind dann im Bereich der Orgel tätig, sondern die werden Musikmanager oder machen halt dieses und jenes. Also es ist da so eine Art Laissez-faire, so eine gewisse Offenheit und irgendwas kommt schon daher und ich bin mir auch nicht zu schade, jetzt das und das zu machen. Und ich erlebe es heute oft so, ich mache eine Ausbildung, dann bin ich fertig und dann bekomme ich meinen Beruf. Und wenn ein Gebiet diese Aussicht nicht bietet, na, dann mache ich lieber was anderes. Aber gehen wir nochmal zurück. Bist du so nett? Kannst du die Frage noch einmal stellen, dass ich jetzt nicht vorbeirede davon?
Ich hatte gefragt, welche Rolle Kirchenmusik noch spielt in dieser Zeit.
Also die Kirchenmusik spielt verschiedene Rollen. So im klassischen Bereich ist es teilweise fast schon ein bisschen ein Klischee. Also zum Weihnachtsbaum gehört das Weihnachtsoratorium und da muss ich halt sagen, es ist dann leider oft auch egal, ob das jetzt alle 6 Kantaten sind, aus denen das besteht, oder ob da mal eine fehlt oder ob sie in umgekehrter Reihenfolge ist. Hauptsache, man war irgendwie dabei. Das zeigt schon eine gewisse Beliebigkeit. Ja. Und in diesem Bereich ist es dann auch wird Kirchenmusik oft damit verwechselt, dass die Kirche ein Konzertort ist. Da bietet man dann Musik dar und dem wohnt man halt bei. Und ich finde, das ist halt zu kurz gegriffen. Ein anderer Aspekt der Kirchenmusik spielt sich so im popularen Bereich statt. Da wird sehr viel mit Emotionen gespielt. Und interessanterweise, also ist oft so im Bereich der Freikirchen, ich will da niemanden auf den Schlips treten, oft mit sehr einfachen Botschaften verbunden. Und oft so ein bisschen mein Jesus und ich und dann wird so darüber meditiert und dann geht's mir gut. Und ich vermisse, oder ich glaube, viele vermissen dann so diese Tiefe, die wir ja so in vieler klassischer Musik vermeinen zu hören oder vielleicht auch wirklich noch rausspüren. Für mich ein Lichtblick sind verschiedene Persönlichkeiten in diesem Bereich, die versuchen, eigene Wege zu gehen, die sich vielleicht an der Geschichte orientieren, an der Tiefe, an der Komplexität und dergleichen und die versuchen dann eben neue Musik, neue Kunst oder was auch immer zu schaffen. Dies gelingt dann am besten, wenn es Musik und Theologie zusammenarbeitet. Also wenn ich einen ganz großen Namen nennen darf, Johann Sebastian Bach, der war außerordentlich gut bewandert in Theologie und der hat das natürlich in Musik darlegen können, der hat mit Musik sprechen können. Und ich finde, das sollte eine Richtung sein.
Johann Sebastian Bach, das ist ja schon ein bisschen her, können wir so sagen. Das führt mich ein bisschen zu meiner nächsten Frage. Was passiert dann aktuell so im Bereich Kirchenmusik? Passiert da überhaupt etwas oder ist es immer die Wiederholung von älteren Dingen?
Zum einen sehen wir die fast gnadenlose Wiederholung dessen, was man eh schon die ganze Zeit gemacht hat, verbunden mit einer Zuspitzung. Man konnte das schon bei den Klassikradios so beobachten. Also so die komplexeren Werke fielen dann raus. Inzwischen sind wir beim Klassikradio bei der Filmmusik, die dann als klassische Musik gilt. Und jetzt im Bereich der Kirchenmusik, ja, ist es halt auch oft so, wenn ich da jetzt irgendwas von Haydn mache oder vielleicht von weniger oder Telemann oder weniger bekannten Komponisten, dann kommen weniger Leute in die Kirche und man sieht halt da und dort, es sind dann immer wieder die gleichen Stücke, die halt, ich sag mal, dargeboten werden. Und auf der anderen Seite, Kirchenmusik ist ja sehr eng mit Orgel verbunden. Und das sage ich deshalb, weil wir beobachten, dass die Orgel als Instrument auf junge Menschen eine große Faszination ausübt. Das ist so ein komplexer technischer Apparat, ein Rieseninstrument. Und es vermittelt einem so ein Machtgefühl, wenn man in einem großen Raum mit einem großen Klang da jetzt, große Klänge erzeugen kann. Ja? Und das ist oft so eine Brücke. Und in dieser Szene sieht man, dass mehr und mehr neue, neuartige Instrumente entstehen. Also wir hatten jetzt eine lange Phase, wo man sich rückbesonnen hat auf die historische Musik, versucht hat, Instrumente so zu bauen, wie man sie im Barock gebaut hat. Man hat da ganz wichtige Informationen daraus gewonnen, aber das läuft sich jetzt fast so ein bisschen tot. Aber es ist in den letzten 15 Jahren eine neue, sehr lebendige Szene entstanden von Leuten, die vielleicht oft gar nicht von der Orgel kommen, die von der Komposition her kommen oder von anderen Künsten, die aber vom Instrument fasziniert sind, von den technischen und klanglichen Möglichkeiten, die neue Orgeln bieten. Und das ist natürlich auch sehr faszinierend zu sehen, die fasziniert sind von sakralen Räumen, von dem Thema Ritus, den Umgang damit und die vermutlich auch auf der Suche sind nach etwas Tieferem als einfach nur tolle Klänge oder abgefahrene Musik zu erzeugen. Also es tut sich auf verschiedensten Ebenen, in unterschiedlichen Tempi und in unterschiedlichen Konstellationen doch noch so einiges. Ja.
Spannend, das habe ich bislang gar nicht so wahrgenommen, aber das ist ja toll, dass da doch noch
es ist so in der Welt verstreut, ja. Was diesen Orgelbereich betrifft, da gibt es verschiedene Zentren. Also in Paris gibt es etliche Leute, die jetzt in diese Richtung gehen. In Toulouse, in Amsterdam gibt es den sogenannten Orgelpark, der das sehr propagiert. St. Martin in Kassel haben wir also ein weltberühmtes Instrument, das ist vielleicht 10 Jahre alt, aber das ist jetzt schon weltberühmt. Ein Schwesterninstrument steht es in Helsinki Musik Italo im Konzerthaus, in Göteborg im Konzerthaus, dann in verschiedenen Kirchen. Also das in Hamburg, St. Nikolai, haben wir ein dementsprechendes Instrument. Also da tut sich einiges. Dann darf ich erwähnen, in Lübeck haben wir eine Kirchenmusikausbildung, die sehr in diese Richtung geht, die der Frage nachgeht, was ist denn heute aktuell? Welche Musik muss ich denn heute machen, um aktuell zu sein? Die den Studierenden großen Raum für die künstlerische Entfaltung gibt, auch für Experimente und dergleichen. Und wir haben eine Kooperation mit St. Nikolai in Hamburg, wo auch ein gewisser Fokus auf neue Musik liegt. Wobei ich nur dazu sagen muss, bei neuer Musik denkt man schnell an irgendwas Experimentelles und Abgefahrenes, ja, was ganz schräg klingt. Aber wir sehen den Begriff neue Musik sehr breit gefächert. Also das kann jetzt was Richtung Avopert sein, das kann Richtung Progressive Rock sein, das kann minimalistische Musik sein und dergleichen. Also im 20. und 21. Jahrhundert hat sich ja ungemein viel getan. Und ich würde das niemals jetzt so auf das Klischee klassische zeitgenössische Musik beschränken. Mhm. Und ich glaube, da liegt ein wichtiger Punkt.
Ja. Viel Wandel im Bereich der Kirchenmusik. Wir haben aber auch gehört, Sicherheit ist ein Bedürfnis, das es im Zusammenhang mit Religion und Ideologie auch immer wieder gibt als Motiv. Susan, du bist ja im universitären Gesundheitsmanagement an der Universität zu Lübeck tätig. Und es ist ja schon so, dass viele Menschen heutzutage sehr viel Wert auf einen gesunden Lebensstil legen. Sei es jetzt Fitness, Ernährung. Hast du das schon erlebt, dass so ein Lebensstil auch zu einer Art Ideologie werden kann?
Ja, das kann natürlich auch zu einer Ideologie werden. In dem Moment, wenn, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass in einer Ideologie die Regeln eben von Menschen gemacht werden. Das heißt, wir haben hier eine sehr starke soziale Kontrolle aus psychologischer Perspektive. Und wenn dann eben eine sehr starke Überzeugung in einer Gruppe wirkt und man eben eine Überzeugung mit anderen teilt, dann sprechen wir in der Psychologie von der geteilten Gültigkeit. Das heißt, eine ganze Gruppe ist von einer bestimmten Sache überzeugt, wie zum Beispiel, man isst keinen Zucker oder man macht total viel Sport. Aber dann kann es eben passieren, dass wenn man in einer Gruppe ist, dass viele dann eben gar nicht mehr hinterfragen, ob das vielleicht gar nicht so gut ist oder ob das vielleicht für alle noch so richtig ist, keinen Zucker zu essen oder sehr viel Sport zu machen. Und dann können eben stille Normen entstehen. Und wenn man die nicht mehr kritisch hinterfragt und dann diese Normen auch noch einer strengen sozialen Kontrolle unterliegen, dann kann das natürlich ein absoluter Nährboden sein für Ideologie. Und das können Dinge sein, die können im ganz Kleinen anfangen. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch die berühmten WhatsApp-Gruppen aus der Schule oder aus dem Kindergarten, wo dann drin steht, wir wollen ein Buffet machen fürs Adventsbasteln. Und dann steht aber auch gleich dazu da drin, aber bitte kein Süßes und kein Salz mitgeben. Das ist zwar nur so eine ganz kleine Sache, aber das hat dann natürlich als Mutter die Gefahr, dass man dann einfach sich direkt falsch fühlt, wenn man dem Kind zum Adventsbasteln vielleicht ein paar Kekse mit Schokoüberzug mitgibt, weil man eben aufgrund der strengen Kontrolle relativ schnell das Gefühl haben kann, dass das irgendwie falsch ist, was man macht und man sich vielleicht dann eben nicht mehr Zugehörigkeit empfindet oder auch nicht mehr so in Sicherheit fühlt, wie es so eine Ideologie ja eigentlich oder so eine gemeinsame Auffassung von etwas eigentlich auch bieten kann.
Mhm. Ja, rund um diese WhatsApp-Gruppen gibt es mittlerweile eigene Comedy-Programme, habe ich gesehen. Ja.
Manchmal ist es aber gar nicht lustig.
Ja, vor allen Dingen nicht für die Betroffenen, nee,
genau,
denke ich.
Genau, das
weiß ich. Ein Begriff, der immer wieder auch auftaucht, ist ja der Selbstoptimierung.
Ja.
Das ist ja schon für viele ein Wert an sich. Kannst du uns vielleicht noch mal aus psychologischer Sicht sagen, welche Bedürfnisse bedient eigentlich Selbstoptimierung?
Ja, Selbstoptimierung. Ich würde da gerne noch mal an was anschließen, was Lilly vorhin schon gesagt hat, nämlich, dass die Welt im Moment ja relativ komplex ist und dass sie auch, dass wir konfrontiert sind mit eben Kriegen und mit Klimawandel und solche Dinge. Das heißt, für die meisten Menschen ist die Weltlage im Moment unkontrollierbar und unvorhersehbar. Aber wenn ich in meiner eigenen kleinen Welt meine Selbstoptimierung habe und dadurch meine Sinnsuche sozusagen auf eine Welt beschränke, die ich kontrollieren kann, dann bedeutet es, dass das Kontrolle und Vorhersagbarkeit bedeutet. Also wenn ich mir jetzt einfach ein Ziel setze, wie zum Beispiel an einer Sportveranstaltung teilzunehmen oder mich gesünder zu ernähren, dann ist das überschaubar und dann ist das kontrollierbar. Und das bedeutet, dass dann einfach auch Ängste und Unsicherheiten reduzieren werden können, die dann eben durch sowas wie eine unsichere Weltlage zum Beispiel hervorgerufen werden. Aber wenn ich in meiner kleinen Welt das Gefühl habe, hey, ich kann alles gut kontrollieren, dann gibt mir das auf jeden Fall ein gutes Gefühl von Sicherheit, wenn ich das Gefühl habe, da draußen bricht irgendwie alles zusammen. Und außerdem natürlich auch Selbstwirksamkeit und Kompetenz. Also wenn ich mir ein Ziel setze, wie zum Beispiel einen Marathon laufen. Wir hatten ja gerade Rekordanmeldezahlen beim Lübeck-Marathon. Also ich glaube, dieses Gefühl, dass die Menschen gerne die Dinge selbst optimieren wollen und gerne selbst in die Hand nehmen wollen, ist gerade sehr verbreitet. Und sie können natürlich auch Selbstwirksamkeit und Kompetenz herstellen. Wenn ich jetzt mir als Ziel setze, ich laufe einen Marathon oder ich laufe den in einer bestimmten Zeit, dann gibt mir das ein gutes Gefühl und dann habe ich natürlich ein Erfolgserlebnis. Und das ist eine super Sache und das wiederum stiftet Sinn und Identität. Ne? Ich kümmere mich um mich selbst, ich habe eine gesunde Lebensweise, die eben dann sehr häufig auch im Gemeinschaftserlebnis stattfindet und dann bekommt man natürlich auch Lob und Anerkennung. Hey, cool, du bist einen Marathon gelaufen. Und das alles gibt einem halt ein sehr gutes Gefühl. Und
Selbstwirksamkeit
ist auch Selbstwirksamkeit,
nochmal genau. Ein schöner Punkt. Wenn alles immer unsicherer wird, dann möchte man wenigstens seine eigenen kleinen Ziele erreichen können.
Genau, das ist ein absoluter Schlüsselbegriff auf jeden Fall in der Psychologie und auch in der Selbstoptimierung.
Lydia, willst du dazu?
Ja, ich finde interessant, dass wir eigentlich vorhin in unseren Definitionen alle gar nicht so sehr über dieses Kollektivphänomen gesprochen haben, weil das ja sowohl bei Ideologie als auch bei Religion eine wesentliche Rolle spielt, mit wem ich diese Erfahrungen teile. Ja. Und deswegen finde ich gerade interessant, dass, wie du das gerade beschrieben hast, auch in der Wirksamkeit als Gruppe, wir das noch gar nicht so mit reingenommen haben in die Definition, weil das ja wieder ein schöner Punkt ist, wo die Begriffe eigentlich vereint sind.
Genau, und das ist auch das ja, wo die Kraft drin liegt, in der Gemeinschaft. Ja. Man kann sich gegenseitig hochpushen, man lobt sich gegenseitig, aber man kann sich eben auch kontrollieren und dann sozusagen auch unter Druck setzen. Also deswegen danke, dass du es nochmal hervorgehoben hast.
Im Positiven wie im Negativen. Ja. Also ich erlebe Musik gemeinsam, ich erlebe vielleicht Singen gemeinsam, auch da, wo es folkloristischer wird, wie du das gerade beschrieben hast. Aber das ist ja was unglaublich Kraft generiert, eigentlich so im Kollektiv was zu erleben. Oder sich vielleicht auch bestimmte Fragen nicht stellen zu müssen, weil man die als Gemeinschaft für sich klärt. Also auch im Guten wie im Schlechten.
Genau, weil man vielleicht das Gefühl hat, wenn alle das gut finden, dann wird das schon seine Richtigkeit haben.
Ja. Genau, da laufen wir mal hinterher.
Genau, im wahrsten Sinne des Wortes manchmal.
Ja, jetzt machen wir nochmal einen radikalen Schwenk hin zur Architektur, Lydia. Wie ist das denn in der Architektur und im Städtebau? Man kann ja schon sagen, dass auch Städte gesellschaftliche Werte widerspiegeln. Erlebst du, dass städtebauliche Entscheidungen heute vielleicht ein bisschen stärker als früher von politischen oder auch kulturellen Überzeugungen geprägt sind?
Das glaube ich eigentlich nicht, aber ich finde, der Schwenk ist gar nicht so radikal, weil bei dem, was du gerade gesagt hast, finde ich mich, glaube ich, sehr wieder in dem, wie wir über unsere Disziplin gerade sprechen. Nämlich auch immer vor der Frage stehen, die Welt wird so komplex, die Entscheidungen werden so groß, dass was wir machen müssen im Hinblick jetzt auf Städte bezogen auf die Klimakrise, auf die Notwendigkeit, soziale Infrastruktur gut zu gestalten, mehr Wohnraum zu produzieren, die Stadt gerechter zu denken, zu organisieren, dass Gemeinden stark schrumpfen und Städte ganz stark wachsen. Die Aufgaben sind so beträchtlich, dass wir eigentlich davor erstarren können. Und das, was wir brauchen, so sagt das auch Uwe Schneidewind, Bürgermeister von Wuppertal, ist eigentlich Unsicherheitskompetenz. Also irgendwie die Möglichkeit, dass wir in Einheiten denken, die für uns beherrschbar sind. Und das ist genau, wie du es gerade beschrieben hast, also mit etwas zu arbeiten, was wir überblicken können und davon auszugehen, dass viele kleine Schritte gemeinsam auf ein großes Ziel hinwirken. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir in der Stadt oder in der städtischen Entwicklung sehen. Ich würde aber sagen, dass Städte wahrscheinlich früher stärker oder singulärer von bestimmten kulturellen oder politischen oder gesellschaftlichen Überzeugungen geprägt waren oder es einfach auch weniger Treiber gab. Ich glaube, ganz deutlich wird es zum Beispiel im endenden 19. Jahrhundert in der Industrialisierung, wo es einfach klar das Versprechen in den Städten gab, hier gibt's Arbeit, die technischen Möglichkeiten schreiten voran. Das heißt, ich verlasse das Land, ziehe in die Stadt. Und es gibt eine ganz große Überzeugtheit, aus der da gehandelt wird. Es geht aber auch noch weiter zurück. Und wir können ins 16. Jahrhundert gucken und die religiösen Flüchtlinge zum Beispiel, die Hugenotten angucken, aufgrund derer wirklich viele Städte einfach gegründet worden sind. Aus der Überzeugung dann auch bestimmter Herrscher, das wäre eigentlich gut, dieser Religion eine Zuflucht zu gewähren. Und ich glaube, das hat sich so stark pluralisiert, was jetzt gesellschaftliche, kulturelle und politische Überzeugungen in Städten sind, dass es eigentlich ganz positiv ist, weil es nicht mehr diesen einen Treiber gibt mit einer bestimmten Motivation eines bestimmten höheren Guts, an das man irgendwie glaubt oder denkt. Aber gleichzeitig führt es eben auch dazu, dass wie wir Städte denken müssen, wesentlich komplexer wird, weil diese gesellschaftliche, politische, wirtschaftliche Pluralisierung einfach so groß ist.
Ich könnte mir vorstellen, dass es da mitunter auch Interessenkonflikte gibt, bei den unterschiedlichen Gruppen, die jeweils mit ganz eigenen Interessen beteiligt sind an solchen Prozessen. Also ich denke jetzt zum Beispiel an Bedarf nach günstigem Wohnraum, aber auch Klimakrise, Anforderungen an Nachhaltigkeit. Hast du das schon erlebt, dass solche Diskussionen auch ideologisch aufgeladen werden?
Ich glaube, das erleben wir alle ständig, oder? Also das ist wahrscheinlich.
Ja, Franz, direkt auch.
Ich wollte da gleich nachfragen, weil du von verschiedenen kleinen Schritten sprichst, die dann zum Ziel führen. Aber haben wir denn da haben wir denn Ziele oder wer definiert denn letztendlich das Ziel? Also ich muss ja doch ein Ziel vor Augen haben, dass ich meine Schritte darauf ausrichten kann.
Ich glaube, wir haben planerische Leitbilder, die auch immer wieder ganz gut funktionieren und die dann auch Orientierung geben. Und wir sehen eigentlich, wenn man sich diese planerischen Leitbilder immer anguckt, wie die Reaktion auf gesellschaftliche Verhältnisse, die man dann eigentlich wieder überwinden möchte. Also ein Beispiel ist so die klassische Moderne, der Funktionalismus mit dem Leitbild der neuen Leipzig-Charta. Le Corbusier ist bestimmt vielen in der Runde ein Begriff. Und die Idee, wir organisieren die Stadt, die jetzt durch die Industrialisierung ganz eng geworden ist, wahnsinnig viele Menschen zusammenbringt. Es ist qualmt, es ist irgendwie, die Hinterhöfe sind eng. Wir brauchen eigentlich Licht, Luft und Sonne. Wir organisieren uns mal radikal um, wir bauen anders. Wir bauen keine Blockrandbebauung mehr, wir bauen Zeilen, die wirklich Licht, Luft und Sonne auch hineinlassen. Wir bauen modern, wir haben keine Satteldächer mehr, wir bauen Flachdächer, wir lassen ganz viel Altes hinter uns. Das ist so der Wechsel eines Leitbildes, den man aus der Stadt kennt und der dann eigentlich auch nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgegriffen worden ist. Das heißt, diese Leitbilder jetzt auch mit der neuen Leipzig-Charta gibt es schon. Gerade suchen wir eigentlich nach der grünen, gerechten und produktiven Stadt. Das ist wahrscheinlich das Leitbild, was uns PlanerInnen gerade antreibt oder dem wir uns verpflichtet fühlen und für das wir wirklich auch ja nach größtmöglicher politischer Unterstützung suchen, weil das eben in gewisser Weise dann keine Ideologien, sondern Sachzwänge sind. Also so klar muss man sein. Wir wissen um die Klimakrise. Wir wissen darum, dass zum Beispiel Feinstaubbelastung in Städten jetzt wesentlich zurückgegangen ist. Da, wo man darauf aufgepasst hat, wo man eine Mobilitäts- und Verkehrspolitik gemacht hat, die diese Dinge in den Blick nimmt. Das heißt, eigentlich wissen wir, was richtig ist. Und manchmal ist es sehr schwierig, dann diese Ziele auch wirklich mit der entsprechenden politischen Vehemenz zu verfolgen. Und ich glaube, diese, was du gerade ansprachst, diese aufgeladenen Debatten, die hakeln dann auch an diesen Zielkonflikten, eben auch vor dem Hintergrund, ich habe es ja selber eigentlich ganz gemütlich in meinem Auto. Und dem Unvermögen, und das ist nicht abwertend oder böse gemeint, dieses große ganze Ziel ein bisschen vor Augen zu haben, was aber auch bedeutet, dass sich das Individuum mit seinem Ziel, diesem größeren, ja wissenschaftlich hinterlegten Ziel, ein bisschen unterordnet.
Das ist ja tatsächlich auch ein gesamtgesellschaftliches Problem, denke ich, ne? Diese vor allen Dingen gedankliche Transformation zu vollziehen, gerade im Zusammenhang mit nachhaltigerem Verhalten.
Und da müssen wir auch alle besser werden, das aus unserer Fachlichkeit heraus zu vermitteln, weil die Dinge manchmal auch ja sehr komplex sind und es wirklich wichtig ist, sie einfacher zu erklären, damit sie verstanden werden können, damit sie auch vielleicht schon von Kindern verstanden werden können. Und weil einfach so dieses ideologische Aneinanderreiben und Aufladen ja auch sehr ärgerlich und unnötig ist, ganz häufig, weil man, und das merkt man, wenn man vielleicht ein Reallabor macht, eine Straße 5 Tage sperrt und sich drüber unterhält, warum darf ich jetzt hier gerade nicht parken, dass die Ziele häufig die gleichen sind und dann Zielkonflikte eigentlich auf dem Weg entstehen, in der eigenen, ja, aus der eigenen Weltsicht heraus, womit wir ja bei Ideologien wieder sind.
Darf ich dann noch weiter nachfragen? Also wir haben da ein Bild, wo das Holstentor oben ist und St. Petri.
Ja.
Und beide Gebäude würden ja ganz anders aussehen, hätte man die Ideologie der autogerechten Stadt konsequent weiterverfolgt. Also ich habe vor kurzem gehört, das Holstentor steht nur deswegen noch, weil es eine Gegenstimme gab, gegen den Beschluss, das Holstentor wegzureißen, dass man direkt in die Stadt fahren kann. Und St. Petri, da stand ja auch zur Diskussion, ob da nicht ein Parkhaus draus wird. Also man war ja sehr radikal und viele Städteplaner haben sich doch, ich weiß nicht, gefreut, aber die waren ja auch froh drum, dass sie jetzt freie Fahrt haben. Sehr viele Städte waren, naja, in Schutt und Asche und es kann man eben was Neues draus machen. Es wird mal heute nicht mehr so radikal vorgehen. Aber dieser Gedanke, also das verstehe ich ja mit der grünen Stadt, aber gibt's da ähnliche, ich sag mal, großflächigere Pläne oder größere Pläne, wie man jetzt so eine Stadt umgestalten könnte? Oder sind das jetzt nur so punktuelle Sachen, dass ein Gebäude grüner wird? Wie geht man denn da vor?
Das ist schon die Stadt im Ganzen. Ich finde es aber lustig, dass du das Bild ansprichst, weil ich finde, es gibt eigentlich wenig Bilder, die mehr autogerechte Stadt sagen, als wie sich der Verkehr links und rechts einmal auf die Altstadtinsel ums Holstentor rumschiebt.
Also das ist ja schon ein Kompromiss. Das Holstentor könnte ja weg.
Das ist ein Kompromiss, aber Denkmalschutz aber wird dann stimmt, in dem Augenblick ja relativ hoch gerankt. Und das ist wahrscheinlich auch was Lübeck tut und wo ich finde, wo man auch doch drüber sprechen muss, ob Denkmalschutz immer zwingend das allerhöchste Gut ist. Und damit meine ich jetzt nicht St. Petri. Und die Frage nach noch mehr Parkraum in der Innenstadt, den es da sicherlich nicht braucht. Aber es ist immer eigentlich in der Planung die Abwägung und die Moderation von Zielkonflikten. Und mir geht es wirklich relativ wenig, jetzt wenn es um grüne Stadt geht, um Begrünung einer Fassade oder eines Daches. Ich glaube, das sind Maßnahmen, die sind ganz selbstverständlich, sondern wirklich die systemische Betrachtung, wenn wir neu bauen, wenn wir überlegen, wo wir versiegeln. Wir wollen nicht mehr versiegeln, wir wollen entsiegeln. Und wir brauchen einfach viel mehr Raum, um die sogenannte Schwammstadt aufzunehmen. Mit Starkregenereignissen müssen wir anders drüber nachdenken, wie Boden Wasser aufnehmen kann, wie klimaaktiv Städte sein können. Ich finde beschämend teilweise, wie wenig weit man in Deutschland in diversen Städten ist, wenn man es vergleicht mit Paris zum Beispiel oder Kopenhagen. Also wie progressiv andere Länder in der Verkehrs- und Mobilitätswende sind oder auch in der grünen Umgestaltung von Städten. Das ist ja aus meiner Sicht ein Punkt, der wahnsinnig wichtig zu bearbeiten ist. Und der fängt beim einzelnen Gebäude an und geht dann systemisch eigentlich in die Stadt und in die Fläche hinein. Aber er geht eben auch in die Richtung, dass wir überlegen müssen, wie wir Fläche schonen können. Und das ist schon auch ein Punkt, der einfach teilweise nicht so viel transportiert wird oder einem bewusst ist, dass ein Familienhaus, das wir außerhalb einer Stadt bauen, erhebliche Erschließungs- und Folgekosten hat, die einfach zu einem Flächenverbrauch und einem neuen Mobilitätsaufkommen führen, die nicht gut sind. Und das muss man eben auch in dem Augenblick mitdenken, wenn man über den Wunsch nach dem ein Familienhaus nachdenkt. Gerade wo viele Einfamilienhäuser in Städten leer stehen durch den Generationswechsel und den demografischen Wandel, die es da gibt. Und ich glaube, so systemische Sicht darauf, etwas zu verbessern, also das Wissen etwas zu verbessern und eigentlich Ideologie wirklich bewusst zu vermeiden, das ist total wichtig. Also wirklich wissenschaftliche Erkenntnisse einfach gut zu vermitteln.
Das hört sich jetzt fast an wie ein kleiner Werbeblock für unseren Wissenschaftspodcast. Vielen Dank dafür. War nicht geplant. Wir haben jetzt über Zielkonflikte schon was gehört und dieses wunderbare Wort Unsicherheitskompetenz, war es das?
Ja.
Das nehme ich gleich in meinen Wortschatz auf, das finde ich sehr schön. Ich würde gerne mit dir, Susan, nochmal sprechen über Risiken der Selbstoptimierung. Also es gibt ja durchaus schon so Situationen, wo zum Beispiel ein sehr striktes Essverhalten sich negativ auswirken kann, nicht nur auf den eigenen Körper, sondern auch auf die mentale Gesundheit. Gibt es irgendwo eine Grenze, die man ziehen kann, wann gesundheitsbezogene Prinzipien vielleicht ein bisschen zu rigide werden?
Ja, die kann man auf jeden Fall ziehen. Nämlich man kann sie dann ziehen, wenn das gesundheitsbewusste Verhalten zur Last im Alltag wird und wenn sie nicht zur Entlastung und zur Verbesserung des Lebens beiträgt, sondern wenn sie eine Belastung wird. Und du hast es ja gerade schon gesagt, es gibt zum Beispiel ist es so, dass Menschen sich zwanghaft besonders gesund ernähren. Und wenn es dann aber dazu führt, dass diese gesunde Ernährung zur Folge hat, dass man ständig mit seinen Gedanken kreist oder dass der Tagesablauf eingeschränkt ist, weil man zum Beispiel nicht mehr mit seinen sozialen Kontakten, also spontan essen gehen, ist dann nicht mehr möglich, weil man immer alles vorkocht oder weil die Anzahl der Lebensmittel, die man verzehren möchte, sehr eingeschränkt ist. Oder wenn es zu Schuldgefühlen kommt, wenn ich doch mal mit Freunden eine Pizza essen gehe, dann ist die Grenze eigentlich überschritten. Und dann ist es zum Beispiel so, wenn ein gesundheitsbewusstes Verhalten zum Risikoverhalten wird, das ist es zum Beispiel bei der sogenannten Orthorexie. Orthorexie ist ein Risikoverhalten, bei dem man sich zwanghaft mit gesunder Ernährung auseinandersetzt. Und wenn das eben zu zwanghaft wird, dann kann es eben auch dazu führen, dass das eben zu einer psychischen Erkrankung wie einer Essstörung zum Beispiel führen kann. Mhm. Und dann ist eine Grenze der Selbstoptimierung definitiv ganz weit überschritten. Mhm.
Man kann es also auch übertreiben mit Absolut. Der Selbstoptimierung. Ist das etwas, was du bei Studierenden auch erlebst, dass es einfach übertrieben wird? Ich denke jetzt gerade daran, was mir oft begegnet auf Social Media oder YouTube, dass da wirklich Studierende sich filmen bei so stundenlang Study with Me Videos, die dann irgendwie 4 oder 6 Stunden nur am Schreibtisch sitzen und ja, lernen.
Ja, genau. Mhm. Ich habe das auch schon gesehen, wo man dann sieht, wie Leute Karteikarten schreiben und die dann auswendig lernen. Ja, und diese Videos können natürlich dazu führen, dass sie bei Studierenden einfach zu sehr viel Druck und Stress führen, den man in einem komplexen Studienalltag ja sowieso schon hat. Weil das Problem ist, dass da etwas propagiert wird, wie etwas vermeintlich richtig geht. Und jeder Mensch ist unterschiedlich und jeder Mensch hat auch unterschiedliche Bedürfnisse, was den Tagesablauf und was das Lernverhalten angeht oder das, den Tagesrhythmus oder das Lernpensum, das man schaffen kann. Und wenn man dann eben so ein Video anschaut, dann kann es einfach sein, dass auch hier wieder man sich hinterher schlechter fühlt als vorher. Also wenn das Verhalten zur Last wird und nicht zur Entlastung beiträgt. Und das ist ja auch wieder der Mechanismus, den wir schon angesprochen haben, der sozialen Kontrolle. Wenn die Leute irgendwie sowas sagen wie, ich habe ja heute 8 Stunden gelernt und du noch nicht. Mhm. Nur weil man 8 Stunden da sitzt, heißt das nicht, dass man dann effizient lernt. Das kann auch sein, dass man das Gleiche in 4 Stunden lernt. Aber das wird dann bei solchen Dingen halt häufig übersehen. Und die Studierenden setzen sich damit sehr unter Druck und sitzen dann tatsächlich am Ende in unseren Kursen. Und was mich dann immer besonders fasziniert ist, wenn alle so da sitzen und berichten, dass sie eben unter Druck sind, zum Beispiel von solchen Videos. Und das ist dann immer ein total schöner, erhellender, aber ein bisschen auch erschreckender Moment, wenn die sich anschauen und erkennen, dass sie gar nicht alleine sind damit, dass sie sich davon unter Druck gesetzt fühlen und sich dann in der Gruppe entlastet fühlen. Aber irgendwie ist das doch auch ein kleines bisschen absurd, weil sich das Verhalten ja auch selber verstärkt, indem man diese Videos konsumiert. Und dann ist das immer, ja, wie gesagt, aber trotzdem sehr schön, wenn man in Gemeinschaft sich darüber ehrlich austauscht, dass das eben zu Stress führt und dann kann dadurch auch wieder Entlastung eingestellt werden. Mhm.
Ja, das sowas kann einen stark verunsichern.
Ja.
Ich würde gerne noch mal, Lilly, bei dir nachfragen. Zu dir kommen ja bestimmt auch Menschen, die verunsichert sind und nach Rat, Hilfe, Orientierung suchen. Wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Zukunft schauen, wie kann denn Kirche heute Räume schaffen, die diese Orientierung bieten, ohne Menschen ideologisch zu vereinnahmen? Also da wären wir wieder bei dieser negativen Seite.
Ja, also als Seelsorgerin würde ich jetzt sagen, wir lernen in der Ausbildung, wenn Leute zu mir kommen mit Problemen also echten Problemen, so dass wir nicht sagen, ja, wird alles wieder gut. Und es ist manchmal gar nicht einfach, weil das möchte man gerne sagen. Ne, man möchte trösten in dem Sinne, dass man sagt, es wird alles wieder gut. Das weiß ich ja aber gar nicht. In vielen Fällen zumindest. Und ich glaube, deshalb ist eine Analogie zu dieser seelsorgerischen Grundlektion, würde ich sagen, ist es wichtig für Kirche und religiöse Orte heute, da auch ehrlich zu sein, wo die Grenzen sind, oder dass man eben nicht sagen kann, alles wird sicher super gut, sondern wirklich auch bewusst Zweifel und Ambivalenzen und auch Raum zu geben und auch Dinge anklagen zu können, die nicht gut sind oder die schwer sind im Leben. Und ich glaube, ein Ort zu sein, wo man eben auch Fragen stellen darf und vielleicht auch mal in einer Predigt auch mal auf eine Frage enden kann. Man muss nicht immer alles am Ende irgendwie ins Gute wenden, sondern das darf irgendwie auch offen bleiben. Und ich glaube, wenn nämlich dann Raum entsteht, wo man das gemeinsam trägt und gemeinsam da ist und sagt, ja, das ist eine Frage, die mich echt bewegt und oder was, worunter ich auch leide, aber ich bin damit nicht allein, dann ist das schon was Tröstendes. So, und ich glaube, das ist wichtig, dass sowas passieren kann. Und das passiert aber auch, aber vielleicht muss man es noch ein bisschen deutlicher machen in der Kirche heute. Also, und ich glaube, wenn man den Kirchraum wirklich auch bedenkt, soll es einfach ein Ort sein, in dem nicht Richtigkeiten und Überzeugungen gepredigt werden, so, und Leute das Leben in eine Schablone irgendwie eingepasst wird, sondern es ist eigentlich ein Erfahrungsraum, wo Menschen die Möglichkeit bekommen, Erfahrungen zu machen mit sich selbst, mit anderen, mit Gott. Das würde ich sagen.
Da würde ich gerne noch mal bei dir, Franz, nachfragen. Wir waren ja jetzt so ein bisschen auch schon in Richtung Zukunft unterwegs. Die Zukunft der Kirchenmusik, vor allen Dingen auch als Studienfach. Wie siehst du das? Gibt's da vielleicht neue Kompetenzen, die Studierende auch erwerben müssen? Neue Profile oder neue Einsatzfelder für AbsolventInnen?
Ja, eine wichtige Kompetenz, aber die betrifft nicht nur die Kirchenmusik, sondern überhaupt alle, die jetzt was eigentlich mit Kunst zu tun haben, ist die Kompetenz der Kommunikation. Ich kenne oder kannte noch Leute, die haben sich hinter, jetzt spreche ich wieder von meinem Bereich, hinter der Orgel verkrochen. Und die haben halt dann schön unsichtbar vor allen anderen da irgendwo oben was gespielt. Und entweder ist gut angekommen, und wenn halt niemand gekommen ist oder wenige, oder wenn es den Leuten nicht gefallen hat, dann haben sie es halt nicht verstanden. Also man hat ja was Anständiges studiert. Und aber ich erlebe es halt jetzt ganz anders, wenn ich mich vor das Publikum stelle, vor die Leute stelle, mit denen ins Gespräch komme. Und dieses Format verstärken wir momentan sehr. Also wir haben zum Beispiel eine Konzertreihe, die nennt sich Meine Musik, wo jetzt einzelne Persönlichkeiten, wir sind momentan Studierende, die stellen sich hin und sagen, ich bin der und der, ich komme daher, das ist mein Hintergrund und ich spiele euch was vor, das habe ich geschaffen und das sind meine Gedanken dazu. Und da kommen oft richtig sehr direkte Nachfragen. Und ich denke auch so im Bereich, was weiß ich, eines Gottesdienstes, der unterschiedlichste Formen haben kann, ist es dann auch immer schön, wenn man vielleicht hinterher oder im Vorfeld bei der Vorbereitung schon mal sehr viel kommuniziert. Ein wichtiger Aspekt, der die Kirchenmusik zukunftsfähig macht, ist der Inhalt. Was will ich denn sagen? Und da genügt es nicht, wenn ich jetzt im Studium nur lerne, wie ich jetzt historische Musik korrekt wiedergebe. Und dann nehme ich wieder Bach als Beispiel, der einfach sehr bewandert war in der Theologie, der sehr interessiert war in den neuesten Technologien im Musikinstrumentenbau. Und dem gegenüber steht oft eine sehr rückwärtsgewandte Sichtweise. Das sind unsere Instrumente, das ist unser Kanon. Man hat ja fast das Gefühl, das ist es schon, das ist das, was die Kirchenmusik ausmacht. Aber schon 1907 hat Ferruccio Busoni ganz allgemein gefragt, sind wir am Ende einer kulturellen Entwicklung? Also Brahms, Beethoven, Mozart, Bach waren das die Gipfel und wir sind es am absteigenden Ast. Oder kommt da noch was? Und da kam eben, wie wir wissen, noch sehr, sehr viel. Und insofern blicke ich da auch sehr positiv in die Zukunft. Und insofern auch positiv, ich nannte vorhin die besondere Ausrichtung unseres Kirchenmusikstudiums mit dem großen Aspekt der Kreativität. Die Idee ist, dass in der Kirche wieder etwas Originäres erschaffen werden muss. Also, dass ich nicht in so ein Konzert gehe und mir hinterher sage, na ja, im Konzerthaus höre ich das aber auf einem höheren Niveau. Dass ich da jetzt einen Gospelchor höre oder sonst irgendwas und mir sagt, na ja, auf Spotify klingt das aber anders. Ja, also, na ja, ist ja so. Sondern, dass etwas geschieht, wo ich sage, das hätte in einem Konzertsaal keinen Platz oder da hätte es niemals diese Wirkung oder niemals diese Kraft. Und deshalb finde ich auch so diesen Dialog zwischen Theologie und Musik so wichtig, aber auch zwischen Wissenschaft und Musik. Mhm. Also in der freien Musikszene oder Kunstszene habe ich schon den Eindruck, dass so Wissenschaft in der Theologie den Rang abgelaufen hat. Dass sich viele Künstler, Künstlerinnen beeindrucken oder inspirieren lassen von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und ich finde, da ist wieder so dieser Bereich zwischen Wissenschaft und Theologie in dem Sinne, dass die Theologie mir etwas sagen kann, was ich von der Wissenschaft nicht erfahren kann, sehr wichtig. Und als Ausblick, also wir haben hier angefangen in Lübeck mit dem Aspekt der Kreativität. Also nur ein Beispiel im 16., 17., 18. Jahrhundert war der Terminus Organist gleichbedeutend mit Komponist. Orgellernen hieß, ich lerne, wie man Musik erschafft. Und ich finde das sehr schön. Es wird eine neue Rahmenordnung für ganz Deutschland für das Kirchenmusikstudium geben, evangelisch und katholisch, klassisch und Pop und dergleichen. Und da wird Kreativität ein eigener Aspekt sein. Und das finde ich einen wunderbaren Ausblick. Und es gibt auch schon etliche Gemeinden, die Kirchenmusikstellen ausschreiben. Das habe ich konkret von zwei in der Diözese Freiburg gehört. Da haben sie gesagt, 10% sollen dann für Kreativität da sein. Wir haben keine Ahnung, was da passiert, aber wir möchten gern da, was passiert. Ein anderer Aspekt wäre das, ich habe gehört von einer Stellenausschreibung in der Schweiz, wo es geheißen hat, irgendjemand soll was mit Kunst machen. Also, dass es nicht so weit kommt und nicht dann ganz beliebig wird, finde ich, dass die Leute, die sich jetzt noch mit der Kirche assoziiert fühlen, die sich im Bereich der Kirchenmusik einfach beheimatet fühlen, die müssen sich einfach ein bisschen mehr anstrengen, die müssen kreativer werden und vor allem, sie müssen viel mehr nach links und nach rechts schauen.
Das finde ich aber auch gerade ein total interessantes Spannungsfeld, so das Ich und das Wir, worüber wir eigentlich gerade dann auch sprechen, wenn die Kirche, jetzt bewusst nicht Religion, sondern Kirche, so ein bisschen Gegenbild zur Selbstoptimierung ist. Selbstoptimierung ja immer sehr selbstreferenziell. Jetzt die Frage, was ist gerade das Referenzsystem der Kunst? Eher die Wissenschaft, weil das wahrscheinlich eher gerade die großen gesellschaftlichen Fragen sind, auf die man sich bezieht. Und geht man dann in die Kirche, um im Ich zur Ruhe zu kommen? Also weil wahrscheinlich, das ist jetzt wirklich eine Frage an die Psychologin, ist ja so die Selbstbezogenheit auch nicht ganz ohne, oder? In der Selbstoptimierung. Also es tut ja dann auch mal gut im Kollektiv, wie du es gerade beschrieben hast, zu sehen, unter Umständen ist jetzt mein Gefühl gerade auch nicht so groß und nicht so wichtig. Ich kann es auch ein bisschen, das fühlt jemand anders auch. Das ist in Ordnung, das hat man mal. Genau. Also die Zentriertheit empfindet man ja immer ein bisschen als Problem.
Ja, das kann natürlich auch eine Entlastung sein, wie ich vorhin schon gesagt habe, in der Gemeinschaft zu erleben. Den anderen geht es genauso. Ich glaube aber in der Selbstoptimierung, dass die Ich-Bezogenheit tatsächlich auch schwierig sein kann, weil man selber auch noch eine Kontrollinstanz mit sich selber ist. Also du hast auf einmal die Gruppenkontrollinstanz, die irgendwie sagt, ne, so und so ist es am besten, wenn du es machst. Aber wenn du dich selbst optimierst, hast du ja auch noch deine eigenen Ziele, die du schaffen willst und kontrollierst die dann auch noch selber, zum Beispiel über einen Tracker an der Uhr oder so. Und deswegen glaube ich, da muss man dann tatsächlich wirklich eine gute Balance finden, in der Gemeinschaft Entlastung zu finden und eben nicht nur diesen ja sehr starken, dann eben oft auch ideologischen Kontrollmechanismen zu unterliegen. Ja.
Genau, loslassen zu können.
Ja.
Aber Lilly, würdest du dann da auch sagen, dass eigentlich jetzt das Ansinnen der Kirche ja ein anderes ist, als die strenge, strafende Religion, eben dieses Angebot zu machen, zu sagen, komm her, du bist so wie du bist und es ist in Ordnung. Ich glaube, das ist doch das, was man damit auch verbindet, oder?
Genau, als evangelische Pastorin würde ich ja sagen, es ist gerade dieses Menschenbild, dass ich mich nicht selbst, mir meinen Wert und meine Würde selbst herstelle durch Leistung oder eben durch Selbstoptimierung, sondern der wird mir von außen zugesprochen. So, und ich darf einfach sein. Und ich glaube, das ist auch was man erfahren kann im Gottesdienst, ne? Und in dem, was einem da an Bildern auch an die Hand gegeben wird. Also das so eine Vergewisserung, ich bin und darf sein und bin gut, weil ich bin, sozusagen. Ne? Das ist, heißt natürlich nicht, man kann alle Fehler machen, wie man will, so, aber ich bin im Grunde meines Seins bin ich gewollt und ich muss nicht erst was leisten, um gut zu sein.
Und es ist kein Kampf, oder? Also das ist so ein bisschen der Unterschied zur Ideologie. Man kämpft ja in dem Augenblick eigentlich nicht.
Ja, genau. Und das ist eben das Erste, so dieses, dass mir das zugesprochen wird. Und das kann eine Gelassenheit und eine Freiheit geben, dann auch in der Welt positiv zu wirken.
Ja.
Aber als Erstes kommt dieses, dass gesagt wird, du bist gut und du darfst sein. So.
Genau, du darfst sein, egal ob du Zucker isst oder ob du ob du Marathon läufst oder ob du gar keinen Sport machst.
Ja.
Ich glaube, das ist die große Kraft, die dann tatsächlich in der Religion dann auch liegt, die es in der Ideologie einfach nicht gibt, weil dort eben immer die Meinung herrscht, so ist es richtig und wenn du es so nicht machst, dann bist du eben nicht richtig und
Genau. Und das ist natürlich noch zusätzlich zu dem, was ich eben gesagt habe von kirchlichen Räumen, dass man Ambivalenzen aushält und Fragen aushält, ist natürlich noch mehr als das, sondern dass man auch die Würde und den Wert des Menschen, der nicht von Leistung abhängt, zeigt und lebt. Und dass man Menschen schon was an die Hand gibt als Angebot, als Deutung für ihr Leben. Ja.
Das ist natürlich aber auch, du hast es ja auch am Anfang gesagt, eine sehr freie Auffassung dann von Religion, die auch an Wissenschaft glaubt, die auch an Dinge glaubt und die eben nicht ideologisch eigentlich funktioniert.
Also genau.
Die Voraussetzung braucht es dann ja.
Und da merke ich eben manchmal, und das macht mich manchmal auch ein bisschen traurig, dass gerade die Kirchen, die eigentlich da ideologischer sind, also die wenig Raum für Zweifel da lassen und auch einen hohen Anspruch an die Verhaltensweisen ihrer Mitglieder haben, die oft ganz relativ starken Zulauf haben. Also so die evangelikalen Strömungen. Und ich glaube, das ist eben dieses Bedürfnis nach Sicherheit und nach einem ganz festen Platz und dass Leute dann eher ihre Freiheit dafür aufgeben zum Stück. Aber ich glaube, da müssen wir irgendwie, als liberale Kirchen können wir da, dürfen wir weiter zeigen, dass wir das anders machen und dass das ein guter Weg ist.
Franz.
Also eigentlich zwei Sachen fallen mir da jetzt ein. Das eine, das hat mich jetzt getriggert. Man glaubt an die Wissenschaft. Ich denke, wir haben die Wissenschaft als Abgrenzung zum Glauben. Denn wir wollen ja was sehen. Wir wollen von was überzeugt sein. Wir wollen was anfassen können. Wir wollen was mit unserer Ratio verstehen. Und das Glauben fängt halt da an, wo jetzt das ausfranst. Wo ich denke, das erlebe ich auch bei manchen Wissenschaftlern, die dann so in das Gebiet der Religion gehen. Und es könnte sein, dass wir doch in einem kleinen Bereich einen freien Willen haben. Und es könnte doch so sein, dass es einen gewissen Bauplan gibt und dergleichen. Aber das ist halt dann so das Glauben. Und für mich fängt dann da die Religion an.
Ja.
Ich wollte noch was anderes sagen. Und zwar zum Thema Ich und die Gruppe. Wir sprechen ja auch immer wieder verschiedene Bubbles. Es ist so diese Selbstbezogenheit, das kann auch eine Gruppe betreffen. Und ich sehe das mit großem Bedauern, dass mehr und mehr Kirchen sagen, na ja, wir bestehen halt oder unsere Gemeinde besteht aus vielen Gemeinden. Und dann ist das die Gemeinde der Senioren, die Gemeinde der Kinder, die Gemeinde der Familien, die Gemeinde der, ich weiß nicht was. Aber da sähe ich eine Riesenchance der Kirche, dass die verschiedenen Bubbles an einem Ort zusammenkommen, voneinander lernen und da klingt es so richtig generationenübergreifend, gesellschaftsübergreifend. Das könnte tatsächlich eine ganz, ganz wichtige Funktion in der Zukunft sein. Und die Tendenz geht ja momentan wirklich in die Richtung, ich bin an meinem Smartphone und habe meine Online-Community und habe wenig Kontakt jetzt zu den Leuten links und rechts. Und ich finde das immer so schade, wenn es dann heißt, dieser Gottesdienst ist für diese Gruppe, dieser Gottesdienst ist für jene Gruppe. Man möchte es dann irgendwie jedem recht machen, macht es dann doch nicht. Aber das Miteinander, das Fördern des Verständnisses des Miteinanders, also da sehe ich eine ganz wichtige politische und gesellschaftspolitische Rolle.
Ich musste ja immer noch kurz entgegnen, weil ich so gut verstehe, was du meinst mit dem Weltlichen und dem Nichtweltlichen. Ja. Ich meinte aber fast, also ich bin gedanklich mehrere Jahrhunderte zurückgegangen, wo vielleicht die Kirche teilweise wissenschaftliche Erkenntnisse auch doch durchaus ausgebremst hat. Also das war jetzt ein bisschen mehr die Überlegung, dass es eigentlich nicht mehr diesen Ausschluss davon gibt, dass man an etwas Höheres glauben kann, aber trotzdem anerkennt, bestimmte Dinge folgen einer Logik, die sich messen lässt. Und so hat ja Kirche nicht immer funktioniert. Das war, glaube ich, mehr mein Ansatz, zu sagen, das ist vielleicht auch ein Grund, warum die Kunst gerade eigentlich Wissenschaft referenziert und weniger Theologie oder Glauben. Ja. Aber diese Ausschließlichkeit, also es gibt vielleicht Dinge, die ich nicht messen kann, aber es gibt nicht diese Ausschließlichkeit.
Ja, und wie wir gehört haben, passiert doch so einiges in der Kirche, von dem wir vielleicht noch nicht alle etwas geahnt haben. Und tatsächlich sind wir schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Diesmal ist die Stunde wirklich wie im Flug vergangen, finde ich. Denn das war es schon wieder, unser Blick auf Religion, Ideologie und andere Orientierungsangebote der Gegenwart. Und ich bin wirklich froh, dass wir diese Folge erstmals Mitte Dezember ausstrahlen werden, weil ich finde, es ist eine wunderbare Folge für die Weihnachtszeit, sich nochmal Gedanken darüber zu machen, woher bekomme ich eigentlich meine Orientierungsangebote, woraus schöpfe ich Selbstwert. Von mir geht ein großes Dankeschön raus an meine Gäste, Lilly Schark, Franz Danksagmüller, Lydia Rinz und Susan Köstlich-Strohmann für ihre Zeit, ihre Perspektiven, die sie hier eingebracht haben und für ihre Offenheit. Wenn Ihnen, liebe HörerInnen, diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns gerne, lassen Sie uns eine Bewertung da oder empfehlen Sie uns auch gerne weiter und bleiben Sie offen für Gedankensprünge. Ich freue mich, wenn Sie auch bei unserer nächsten Folge wieder mit dabei sind.
Gedankensprünge. Ganz Ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.